dann wurde mir der Hinweis gegeben, da gibt es einen ehemaligen Bauern des Hofes da im Gremberger Wäldchen, einen Herr Lippemeier, den sollte ich mal fragen, der wüsste was. Das waren Zeitzeuge. Ich hatte jetzt den Nachweis, es hat wirklich da was gegeben.
Dorthin wurden die Menschen geschickt, die einfach nicht mehr zur Ausbeutung geeignet waren. Man hat sie dann dort sich mehr oder weniger selbst überlassen.
Man hatte gar nicht vorgehabt, diese Menschen gesund zu pflegen.
Es hat etwas gegeben, was also mit Waffengewalt und mit Verbrechen zu tun hatte.
Ich bin neu in Köln. Es hat mich von Berlin an den Rhein verschlagen. Ich richte mich in meiner neuen Wohnung ein. Was mir noch fehlt? Eine Nachttischlampe. Auf Kleinanzeigen finde ich ein Modell, das mir gefällt. Zur Selbstabholung. Ein guter Anlass, die Stadt zu erkunden. Ich schwinge mich aufs Rad. Über den Rhein, in den östlichen Teil der Stadt, entlang dröhnender Verkehrsadern, am Autobahnzubringer vorbei und hinein in ein kleines Wäldchen, das Gremberger Wäldchen. Hier ragen hohe Buchen in den Himmel und Spazierwege durchkreuzen das Gehölz. Allgegenwärtig die Autobahn. Ich lege eine Pause ein und halte an einem Jägerzaun.
Am Eingang der eingezäunten Fläche steht eine hüfthohe Bronzeplastik. Eine Frau sinkt einem Mann rücklings in die Arme. In eine große Steinplatte steht gemeißelt: Hier sind 74 sowjetische Bürger begraben, die während ihrer Gefangenschaft unter dem Faschismus in den Jahren 1941 bis 1945 ermordet wurden.
Am Ende des angelegten Areals sehe ich einen weiteren Stein. Er steht unter dunklen Eiben. Am Fuß liegen Blumen und ein Grablicht brennt. Der ca. 2 Meter hohe Obelisk ist mit einer leuchtend roten Inschrift versehen, auf Kyrillisch. Mein verblasster Russischkurs reicht gerade noch aus.
Die Zeilen über die 74 Ermordeten vom Eingang auf Russisch. Aber kein Hinweis darauf, wer sie waren und wie sie ums Leben kamen.
Was ist hier damals passiert? Wer waren die Menschen, an die hier erinnert wird?
Das Krankenlager im Wald. Vergessene NS-Verbrechen in Köln. Ein Podcast des Jugendclub Courage.
Ich bin Mirjam Baumert. Ihr hört Folge 1, zwischen Bäumen und Stacheldraht. Ich verlasse die eingezäunte Fläche. Links, an einem Baum, fällt mir ein Zettel auf.
Ein Artikel aus dem Kölner Stadtanzeiger, in eine Schutzhülle geschoben und mit Reißzwecken an die Rinde geheftet. Das Papier bekommt schon Stockflecken, doch der Titel ist noch gut lesbar. Vergessen in grüner Idylle, ein Gedenkstein erinnert an ein Massaker im Krieg.
Im Gremberger Wäldchen befand sich ein Zwangsarbeiterlager, das als Sammellager für erkrankte Arbeiter genutzt wurde. Es wurde Sterbelager genannt, weil fast täglich einer der hier untergebrachten Menschen an seiner Krankheit gestorben sein soll. An einem Sonntag im April 1945 vollzogen Volkssturmmänner aus Deutz und Poll mit äußerster Brutalität den Befehl, das Lager aufzulösen. Sie schossen durch die Barackenfenster und zündeten Strohballen an, die sie in die Krankenstation warfen.
Ist das Schicksal der 74 Menschen? Haben diese Volkssturmmänner sie ermordet? Sind sie hier begraben? Der Kölner Stadtanzeiger zitiert den ehemaligen Archivar Gebhard Aders. Er hat als erster zum Lager hier im Gremberger Wäldchen geforscht. Ich nehme mir vor, ihn mal zu kontaktieren. Es dauert eine Weile, bis ich den Faden wieder aufnehme. 2024 ist das Gremberger Wäldchen dann in aller Munde.
Unser einzigartiger Kölner Naturwald, das Gremberger Wäldchen, würde teilweise vernichtet und eine Gedenkstätte würde zerstört.
KlimaaktivistInnen protestieren gegen den angekündigten Ausbau der A4 und besetzen den Wald. Neben dem Erhalt der Bäume geht es auch um das Schicksal des Gedenkorts. Es ist Zeit, mit Gebhard Aders zu sprechen.
Wie lange ist es jetzt ungefähr eigentlich noch? Was steht hier?
Ich
glaube, wir sind gleich in Münster.
Ah, okay. Dann ist es ja nur noch eine halbe Stunde, dann rufe ich ihn noch mal kurz an, okay? Gemeinsam mit Philipp fahre ich nach Altenberge im Münsterland, wo der Archivar seit seinem Ruhestand lebt. Hallo, Herr Aders. Hi. Wir sind jetzt dann in einer halben Stunde schon bei Ihnen in Altenberge. Philipp Green ist Historiker und gemeinsam mit anderen aus dem Jugendclub Courage recherchiert er für diesen Podcast.
Guck mal da vorne, könnte das nicht sein?
Ah ja, ja, der winkt sogar. Ich glaube, er hat wahrscheinlich unser Kennzeichen gesehen. Eine ruhige Einfamilienhaussiedlung. Garageneinfahrten und Hecken säumen die Straße.
Das Navigationsgerät, die Probleme sind hergeführt.
Gebhard Aders und seine Frau Rita Rox laden uns zu Rosinenbrot mit Käse und Kuchen in ihren Garten ein.
Wollen wir so ein Stück Kuchen teilen? Oder jetzt ein ganzes ein? Okay, dann esse ich auch ein ganzes. Soll ich Ihnen auch eins aufschauen? Ist ja toll, dass wir hier sind. Wir kommen hier einfach an und machen ein Interview und werden hier so toll versorgt.
Seit den späten 1970er Jahren forscht Gebhard Aders zur Lokalgeschichte des Nationalsozialismus. Bis zu seiner Pensionierung war er Archivar in Porz. Der Kölner Stadtbezirk grenzt direkt an das Gremberger Wäldchen. Dort soll ein Zwangsarbeiterlager gestanden haben. Solche Hinweise erreichen ihn oft.
Ich war erstmal skeptisch. Also solche Stories, in Anführungszeichen bitte, hatte ich also schon mehrfach gehört. Erst brauche ich mal Fakten dazu. Im Stadtarchiv war nichts zu finden. Im Kölner Stadtarchiv auch nichts. SLD-Haus, NS-Dokumentationszentrum gab es damals noch nicht. Dann wurde mir ein Hinweis gegeben, da gibt es einen ehemaligen Bauern des Hofes da im Gremberger Wäldchen, einen Herr Lippemeier, den sollte ich mal fragen, der wüsste was. Das waren Zeitzeuge. Der war damals alt und sehr krank. Er sagte, ja, das stimmt, wenn ich wieder gesund bin, kommen Sie zu mir. Er wurde nie wieder gesund, starb vorzeitig. Aber ich hatte jetzt den Nachweis, es hat wirklich da was gegeben.
Gebhard Aders widmet sich der Recherche mit neuem Elan. Und tatsächlich wird er fündig.
Und dann kam ich später darauf, dass es Unterlagen gibt im Stadtarchiv Köln, Anwerbeausweise für Ukrainer, die krank wurden und dann in dem Lager nicht gesund gepflegt, sondern sozusagen isoliert wurden.
In den Anwerbeausweisen sind Aufenthalte im Krankenlager Gremberg verzeichnet.
Es verdichtete sich immer mehr die Tatsache, es hat ein Lager gegeben. Es war ein Krankenlager, in dem die Menschen vor sich hin vegetierten. Es kam ein Lager, wo auch die Menschen starben. Ebenso kamen Frauen dahin, die schwanger waren und Kinder geboren hatten. Die kamen auch in dieses Lager.
Ein Lager also, in dem erkrankte osteuropäische ZwangsarbeiterInnen sich selbst überlassen waren. Und in dem schwangere Zwangsarbeiterinnen ihre Kinder gebären mussten. Sie alle konnten nicht mehr arbeiten und galten im System der Zwangsarbeit als nutzlos.
Einer, der sich zuletzt mit dem Krankenlager beschäftigt hat, ist der Historiker Matthias Lammers. Seine Masterarbeit baut auf Gebhard Aders Studien auf.
Man hatte gar nicht vorgehabt, diese Menschen gesund zu pflegen. In der Wahnvorstellung der Nationalsozialisten hatte man nur das Bild vor Augen, man gewinnt den Krieg und man will die Menschen im Osten Europas loswerden. Daher hatte man überlegt, man holt die Zwangsarbeitenden nach Deutschland, lässt sie hier arbeiten. Wenn sie sterben, dann sterben sie. Wenn sie weiterarbeiten, können sie weiterarbeiten.
Im Gremberger Wäldchen waren hauptsächlich russische, ukrainische, polnische und belarussische ZwangsarbeiterInnen inhaftiert. Das belegen Sterbeurkunden.
Seit der Besetzung von Polen und später von Teilen der Sowjetunion verschleppten die Nazis Menschen aus Osteuropa. In Deutschland mussten sie schwere und lebensgefährliche Arbeit verrichten. In der rassistischen Hierarchie der Nazis rangierten sogenannte Ostarbeiter nach polnischen ZwangsarbeiterInnen weit unten. Für polnische und sowjetische ZwangsarbeiterInnen galten strenge Sondervorschriften, jeweils festgelegt in den sogenannten Polen- und Ostarbeitererlassen.
Sie durften keine Fahrräder benutzen, keine Straßenbahn fahren und unterlagen strengen Ausgangssperren. Intime Beziehungen mit Deutschen waren verboten. Wer dagegen verstieß, musste im schlimmsten Fall mit der Todesstrafe rechnen. Polnische ZwangsarbeiterInnen mussten ein P auf der Kleidung tragen. Sogenannte Ostarbeiter, das Kürzel Ost.
Und wer krank ist, den hat man dann ja die Problematik, man kann sie ja schlecht weiterarbeiten lassen, dann steckt sie andere an. Also muss man irgendwie mit dieser Person hantieren.
Zu Beginn des Krieges, als aus Osteuropa hauptsächlich polnische ZwangsarbeiterInnen im Reich arbeiten mussten, wurden noch Rücktransporte aus den Lagern organisiert. Bei Krankheit oder Schwangerschaft brachte man sie anfangs noch in die Heimat zurück.
Ab 1942 stieg die Zahl der ZwangsarbeiterInnen stark. 3 Millionen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion wurden ins Reich verschleppt. Viele kamen an die Werkbänke der Rüstungsindustrie. Dort sollten sie die eingezogenen Soldaten ersetzen. Doch die Arbeits- und Lebensbedingungen machten krank. Das stellte das Zwangsarbeitsregime vor neue Probleme.
An die Landesarbeitsämter. Betreff: nicht einsatzfähige Ostarbeiter. Schnellbrief vom Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz Fritz Saukel, 16. Oktober 1942. Die Errichtung besonderer Krankensammellager wird mit Rücksicht auf den erhöhten zusätzlichen Bettenraum, der den öffentlichen Krankenhäusern zur Verfügung gestellt wird, nur ausnahmsweise notwendig sein. Sie kann zweckmäßig sein, zum Beispiel in Großstädten über 1 Million Einwohner und in hochindustriellen Bezirken, in denen größere Massen an Ostarbeitern auf verhältnismäßig engem Raum eingesetzt sind.
Das trifft auf das Rheinland zu. Das zuständige Landesarbeitsamt beschließt also die Errichtung eines Krankensammellagers. Das Lager im Gremberger Wäldchen. Hier sollen kranke ZwangsarbeiterInnen aus dem gesamten Rheinland auf ihren Rücktransport warten.
Doch das fand mit der Zeit immer seltener statt. Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen belegten Züge an die Ostfront das Schienennetz. Zum anderen hatte die Rote Armee einige Heimatorte der ZwangsarbeiterInnen zurückerobert. Und Forderungen wurden laut, ArbeiterInnen im Reich zu behalten, um sie nach ihrer Genesung wieder einzusetzen. Dabei sollten für die Herstellung der Arbeitskraft so wenige Ressourcen wie möglich verbraucht werden.
Es gibt die Aussage, dass dort im Lager eine Sanitäterin der Roten Armee gearbeitet hat, die mehr oder weniger alleine zuständig war für das ganze Lager und bei den Geburten angeblich ein deutscher Arzt vor Ort war, der extra für diese Geburten wohl angereist gekommen ist. Inwieweit der sonst da tätig war, ist nicht bekannt, beziehungsweise die Aussagen behaupten, dass der Arzt nicht da war im Normalfall.
Einen zuständigen Lagerarzt hat es noch gegeben, Ludwig Decker aus Köln-Poll, einem nahegelegenen Stadtteil. Er arbeitete als leitender Arzt für das Landesarbeitsamt im Rheinland. Matthias Lammers hält es für unwahrscheinlich, dass er je vor Ort war.
Der selber war vermutlich nicht im Krankensammellager. Dementsprechend ist es schwer zu sagen, dass er da irgendwie tätig war.
Einen Arzt hätte es aber dringend gebraucht. Laut Sterbeurkunden litten die Menschen an lebensgefährlichen Krankheiten, die besonderer Versorgung und Essensrationen bedurft hätten. Als eine der häufigsten Todesursachen wurde Tuberkulose dokumentiert. Aber auch Lungenentzündungen, Ruhe- und Fleckfieber grassierten im Lager.
Die kranken, erschöpften und mangelernährten Menschen waren mit ihren versehrten Körpern auf sich allein gestellt. Das galt vor allem für diejenigen im hinteren Teil des Lagers.
Das Krankensammellager war in zwei Bereiche aufgeteilt. Es gab den vorderen Bereich, der zur Straße Gremberger Ring ging, und so gesehen einen hinteren Bereich. Der hintere Bereich war mehr oder weniger durchgehend nur mit Schlafbaracken, mit Aborts, also mit Toiletten versehen, wo dann die hochinfektiösen Personen drin waren, also die mit Tuberkulose, mit Lungenentzündung oder sowas drin waren, was man halt nicht selber haben wollte als Deutscher, der auf dem Lager arbeitete.
Ein Krankenlager. Ein Ort der Absonderung, der bewussten Vernachlässigung. Ich will wissen, wie sich das Krankenlager in das System der Zwangsarbeit einordnet. Dafür spreche ich mit Carola Finks. In den späten 80er Jahren hat sie die Forschung zu Zwangsarbeit in Köln maßgeblich mit angestoßen. Heute ist sie Historikerin an der Universität Heidelberg.
Also es gab ja sehr große Barackenlager in Köln. Es gab große Firmen mit Hunderten, Tausenden von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Die Reichsbahn, bei Ford, Felten und Guillaume, Glanzstoff, Klöckner Humboldt-Deutz. Und da gab es zum Teil natürlich vor Ort auch Krankenbaracken, wo die Menschen teilweise versorgt wurden. Aber wenn sich abzeichnete, dass dort eine längere Arbeitsunfähigkeit vorlag bei den Betroffenen, dann versuchten die Firmen natürlich, so gut es geht, Ersatz zu bekommen und haben sich dann einfach nicht mehr um diese Menschen gekümmert. Das war ein System des Verschleißes der Menschen, muss man sagen.
Die Betriebe gaben kranke ZwangsarbeiterInnen an das Arbeitsamt zurück und forderten neue, gesunde an. Für die Erkrankten gaben sie damit die Verantwortung komplett ab. Einige von ihnen kamen ins Krankenlager.
Das Krankensammellager in Gremberg war ein integraler Bestandteil dieses Konzepts der rassistischen Zwangsarbeit im nationalsozialistischen Staat. Das zeigt ja, wie Menschen in Hierarchien aufgeteilt wurden, mit minderen Rechten und auch dadurch Überlebenschancen.
Westeuropäische ZwangsarbeiterInnen wurden im Normalfall im Krankenhaus versorgt. Polnischen ZwangsarbeiterInnen und Ostarbeitern war der Zugang weitestgehend verwehrt.
Denn es ging ja darum, dass man die Arbeitskräfte der Menschen effektiv ausbeutet. Und es ging nicht darum, dass die Menschen medizinisch gut versorgt werden, dass ihre Gesundheit erhalten wird zum Beispiel, sondern es ging darum, konkret im Fall des Krankensammellagers, dorthin wurden die Menschen geschickt, die einfach nicht mehr zur Ausbeutung geeignet waren. Und man hat sie dann dort sich mehr oder weniger selbst überlassen. Und viele sind dann ja auch dort gestorben.
Schätzungen zufolge kamen ca. 400 Menschen im Lager ums Leben. Fast die Hälfte derer, die in das Lager eingewiesen wurden. Dass sehr viele Menschen im Gremberger Wäldchen starben, das bezeugt ein offizielles Schreiben an den Lagerarzt Dr. Decker. Darin ersucht die Friedhofsverwaltung eine Genehmigung, die Leichen aus dem Gremberger Wäldchen zu verbrennen. Die Beerdigung der Ostarbeiter sei einfach nicht mehr leistbar.
Der Eingang müsste dann auch auf unserer Seite hier sein. Und das müsste ungefähr, ehrlich gesagt, genau derselbe Weg sein.
Philipp und ich stehen am Gremberger Ring. Wir sind nochmal in den Wald gefahren und wollen wissen, ob noch Spuren vom Lager zu erkennen sind. Dafür verabreden wir uns mit dem Förster.
Mein Name ist Jörn Anlauf. Ich bin Forstbetriebsbezirksleiter bei der Stadt Köln, Forstbetriebsbezirk rechte Rheinseite. Und das Gremberger Wäldchen betreue ich seit über 20 Jahren forstlich. Also was hier auffällt ist, dass die Bäume, die wir hier vor uns stehen sehen, ja deutlich schwächer sind, deutlich jünger sind. Es ist davon auszugehen, dass das Gelände natürlich von den alten Bäumen, von den 260 Jahre alten Bäumen gesäubert wurde, dass die gefällt wurden. Ja? Wenn ich mir diese Ahörner und auch Hainbuchen und Birken angucke, die sind 60, 70 Jahre alt, ist also eine Nachfolgevegetation, die nach Räumung des Lagers entstanden ist. Das schließt schon darauf hin, dass hier eben entsprechend die alten Bäume gefällt wurden und dass dieser Bereich dann eben auch Vegetation baumfrei war.
Das lässt sich auch auf den Luftbildern nachvollziehen, die die Alliierten bei Aufklärungsflügen gemacht haben. Eines dieser Bilder ist auf einem Hinweisschild abgebildet, das mittlerweile im Wald steht. Philipp hat auch ein Bild von 1944 ausgedruckt, auf dem wir den Standort des ca. 1 Hektar großen Lagergeländes erkennen. Wir verabschieden uns vom Förster und gehen zum Gedenkstein. Der liegt außerhalb des historischen Lagergeländes. Über die 74 auf dem Stein genannten wissen wir immer noch nicht viel mehr. Nur, dass sie wahrscheinlich im Krankenlager starben und nicht die einzigen waren.
Sie alle fielen dem Verbrechen Zwangsarbeit zum Opfer. Sie starben in einem System, das Menschen krank machte und auf der Grundlage der nationalsozialistischen Rassenideologie in mehr oder weniger wertige Menschen einteilte. Diese rassistische Ordnung entschied, wer den Zugang zu medizinischer Versorgung hatte und wem sie verwehrt blieb.
Doch viele Fragen sind noch offen. Wie war der Alltag im Lager und was passierte kurz vor Kriegsende an diesem Sonntag im April 1945? Im NS-Dokumentationszentrum in Köln liegen noch Interviewaufnahmen von Überlebenden. Die will ich mir in der nächsten Folge anhören.
Das war Folge 1 von Das Krankenlager im Wald. Vergessene NS-Verbrechen in Köln. ein Podcast vom Jugendclub Courage Köln. Autorin Miriam Baumert, Redaktion und Recherche Philipp Green und Jugendclub Courage. Produktion Pink Tonstudios 2025.